is this on?
We love Germany too.
Zwei mal zwölf ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
Is it picked up? Is it picked up? It is!
I'm just about that action, boss.
Get off me, he says to Tracy Porter.
I'm better at life than you.
Holy catfish!
Why not us?
You don't feel in beast mode. It feels you.
12s, they're bringing the trophy home.
Herzlich willkommen, liebe Seahawks-Fans, zur letzten Ausgabe von 2x12 gleich 24 vor den Weihnachtsfeiertagen und damit zur vorletzten Folge auch im Jahr 2015. Mein Name ist Max und bei mir ist auch heute wieder Jörn. Hallo Jörn.
Hallo Max, hallo Hörer. Als du eben gesagt hast, willkommen zur letzten Ausgabe, habe ich zu einer Sekunde gedacht, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Hören wir schon wieder auf mit dem Podcast?
Ja, es ist fast wieder Jahresende, stimmt. Und die Seahawks, die sind zum Jahresende auch nochmal richtig in Fahrt gekommen. Die haben jetzt das nächste Spiel wieder deutlich für sich entschieden. Diesmal waren die Cleveland Browns zu Gast in Seattle und verließen die Stadt ohne Erfolgserlebnis wieder. Wir sprechen natürlich über diesen fünften Sieg der Seahawks in Serie. Dann sprechen wir über die Running Back Situation und auch über die sehr erfreuliche Qualifikation für die Playoffs. Wir sind wieder in der Postseason dabei. Außerdem gibt's eine Vorschau auf das zweite Duell, das Rückspiel gegen die St. Louis Rams in Seattle und dann noch ein paar News aus dem Fanclub. Vorher geht es aber in den
Filmroom. Euer Feedback, eure Fragen.
Und wir bitten euch weiterhin für Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum, hinterlasst uns etwas Feedback oder sonstige Fragen, Anregungen, irgendwas. Ihr könnt uns gerne belästigen, beziehungsweise unseren Anrufbeantworter. Ruft einfach an unter 030-2332-0771-771 und diskutiert mit. Zu normalen Ferngesprächsgebühren keine zusätzlichen Kosten.
Seahawks News.
Beginnen wir unsere Sendung erstmal mit News aus dem Lager der Seahawks. Und da heißt es vorerst Abschied nehmen von BJ Daniels. Sehr überraschend jetzt. Der Wide Receiver bzw. ehemalige Quarterback wechselte ja in den vergangenen Monaten häufig zwischen Practice Squad und 53er Kader hin und her. Aber diesmal hat der Wechsel nicht so ganz geklappt, weil sich nämlich die Houston Texans dazwischen gequetscht haben und sich die Dienste von Daniels gesichert haben. Ja, bei denen sieht's ja aktuell auf der Quarterback-Position recht mau aus, nachdem auch TJ Yates jetzt mit Kreuzbandriss verletzt vom Feld musste am Sonntag. Vielleicht kann Daniels dann auch dort wieder eine Rolle als Quarterback spielen, wer weiß.
Ja, wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück. Die Texans können es gebrauchen mit Quarterbacks. Bei Marshawn Lynch gibt's weiterhin keine positiven Neuigkeiten bezüglich seiner Rückkehr. Er wird auch in dieser Woche nicht im Training sein, was darauf schließen lässt, dass seine Rückkehr frühestens für Week 17, also gegen die Cardinals, aber eher erst für die Playoffs wahrscheinlich ist. Head Coach Pete Carroll sagte in seinem wöchentlichen Radiointerview, es sei ein Rennen gegen die Zeit.
Also keine Neuigkeiten diesbezüglich, aber zu den Berichten, dass Marshawn Lynch aktuell mit einem MMA-Fighter trainiert, da kannst du ja vielleicht was dazu sagen, Jörn, oder? Du kennst dich ein bisschen besser aus mit MMA.
Okay, ich bin jetzt kein MMA-Experte, sondern verfolge da eigentlich nur die Kämpfe von einem einzigen Kämpfer. Aber das habe ich auch mitbekommen. Lynch trainierte oder trainiert sogar noch in San Francisco mit Tarek Azim, einem MMA-Coach, der ihn nicht nur körperlich wieder fit machen will, sondern ihn auch mental aufbauen soll, da Lynch nie durch so eine OP musste und das natürlich auch so einen kleinen Knacks geben kann.
Gut, wissen jetzt auch, was da dahinter steckt. Das zweite Sorgenkind aktuell ist Strong Safety Cam Chancellor, der das Spiel am Sonntag mit einer Rückenverletzung verpasste. In der vergangenen Woche war er von den Bewegungen her im Training stark eingeschränkt. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, überhaupt nicht trainiert. Aber Anfang dieser Woche, da sah es schon viel besser aus. Vielleicht kann er also am Sonntag wieder dabei sein. Doch bange sein muss uns trotzdem nicht, falls er ausfällt. Denn sein Ersatz machte gegen die Browns eine gute Figur. Kelce McCray, der hat am Ende die meisten Tackles im Team mit 8 Stück. Dann wäre da noch Left Tackle Russell Okung, der das Spiel am Sonntag mit einer Wadenverletzung verlassen musste. Aber die Berichte der Mediziner lassen hoffen, dass Okung am Sonntag wieder einsatzfähig sein wird. Da war Pete Carroll auch zuversichtlich.
Machen wir mal noch einen kurzen Schritt weg vom Lazarettbericht. Richard Sherman hat für Sports Illustrated eine Kolumne geschrieben, die ganz lesenswert ist, die wir auch in den Shownotes verlinken werden. Wenn man des Englischen mächtig ist, ist das eigentlich ganz interessant. Daran macht er ein paar Vorschläge zur Verbesserung des Schiedsrichterwesens in der NFL, was ja diese Saison besonders in die Kritik geraten ist. Aber auch mit einer anderen Aktion zeigt der Lautsprecher aus unserer Secondary, dass er halt doch ganz anders ist, als ihn einige Medien so zeigen. Sherman hat mit seiner Stiftung nämlich bereits zum dritten Mal 25 sozial schwächer gestellte Familien ins VMAC der Seahawks eingeladen und mit Unterstützung von ein paar Mannschaftskameraden Weihnachtsmann gespielt. Damit beenden wir dann auch den Newsblock und kommen zum
Tell the Truth Monday, der Rückblick.
Ja, und der wird wieder einer, in dem ich mit Zahlen nur so um mich werfen werde, denn die Rekorde, die purzeln bei den Seahawks gerade nur so, weil sie Woche für Woche unglaubliche Statistiken produzieren auf dem Feld. Aber zu Beginn möchte ich einige Punkte ansprechen, die neben den ganzen Rekorden und Erfolgserlebnis total wichtig sind und ich glaube auch in den kommenden Wochen sehr richtungsweisend sein werden. Da wäre die Secondary, die rein vom Gefühl her einfach nicht mehr die Secondary ist, die sie noch vor ein, zwei Jahren war. Nicht mehr so ganz dominant. Ja, ich formuliere das so, weil es eben wirklich nur so eine Art Gefühl bei mir ist. Und ich hatte das mir beim Schauen des Spiels gegen die Browns notiert, weil da doch einige Pässe von Johnny Manziel ihren Weg zu zum Beispiel Tight End Gary Barnage gefunden haben. Ja, ist ja auch, Tight End ist ja immer schon die Schwachstelle gewesen in den vergangenen Wochen. Besonders im allerersten Drive war das so, da haben die Browns dann auch einen Touchdown erzielt und dann gab es noch zwei weitere Drives, die zu Field Goals führten. Aber wenn man jetzt auch da schon auf die Statistiken blickt, dann fällt eigentlich gar nichts so groß auf. Zumindest sind die Seahawks immer noch eine der Top-Defenses der Liga. Sie haben nach den Cincinnati Bengals die zweitwenigsten Punkte zugelassen und insgesamt auch nur 12 Passing-Touchdowns gegen sich kassiert. Auch ein absoluter Top-Wert in der Liga. Dahinter liegen zum Beispiel die Cowboys mit 15 und die Bengals und Broncos mit jeweils 16 zugelassenen Touchdowns. Wenn man das zusammenfasst, dann sind statistisch gesehen die Seahawks die zweitbeste Defense überhaupt gerade in der Liga, die zweitbeste Defense in Scoring, die drittbeste Defense gegen den Lauf, die viertbeste Defense gegen den Pass und ja, die beste Defense eben in der Verteidigung gegen Pass-Touchdowns. Ich weiß also gar nicht, warum bei mir da immer so ein kleiner übler Beigeschmack bleibt, nachdem die Browns eigentlich nur drei ganz ordentliche Scoring-Drives aufs Feld gelegt haben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir einfach viel zu verwöhnt sind aus den vergangenen Jahren.
Verwöhnt wurden wir diesmal aber auch von Marcus Burley, der eine Interception hatte, Johnny Manziel einmal sackte und außerdem im offenen Feld viele schöne Tackles machte. Mehr von ihm bitte.
Ja, sehr gerne, ja, finde ich auch. Und Fakt ist auch, wir haben gegen die Browns wieder nur 230 Yards total zugelassen. Das kann sich sehen lassen. Außerdem haben die Seahawks über die vergangenen 8 Partien nur 13,6 Punkte pro Spiel zugelassen. Darunter waren auch Spiele gegen die 2 Top-Offensiven der NFL. Also es läuft wirklich. Ich weiß nicht, warum ich mir das einbilde. Und die Run-Defense, die spielt vielleicht so gut wie nie zuvor. Also fest steht, ich meckere hier auf sehr hohem Niveau. Doch trotzdem, bis ich die Unsicherheit bei der Einschätzung der Secondary komplett verliere, dann muss wahrscheinlich erst das Spiel gegen die Cardinals vergehen und dann meine Beunruhigung als komplett falsch darstellen oder eben zeigen, dass da noch einiges an Luft nach oben ist für die Playoffs, wenn die Cardinals gegen uns in der Offensive sehr erfolgreich sein werden.
Das wird bestimmt ein richtungsweisendes Spiel werden, vorausgesetzt, dass beide Teams in Bestbesetzung antreten. Kann dann durchaus sein, dass einige Teams da ihre Leute auf die Bank setzen.
Richtig, kann sein, dass die Cardinals dann die zweite Garde ranlassen. Zweite Garde ist ein gutes Stichwort. Machen wir deswegen mal weiter mit dem vielleicht noch wichtigeren Thema aktuell bei den Seahawks, und zwar die Running-Back-Situation. Da spielt ja bei den Seahawks gerade eher sogar die dritte Garde. Marshawn Lynch ist verletzt, Thomas Rawls out for season, wird nicht mehr zurückkehren dieses Jahr. Aber alles kein Problem, wieder erwarten. Denn ohne die beiden haben die Seahawks immer noch 182 Yards auf dem Boden erlaufen. Da sind sie einfach nicht zu stoppen. Schauen wir mal, wer für diese Yards denn zuständig war und blicken dafür auf die Snap-Counts und die Carries im Spiel gegen die Browns. Da wäre zum einen Christian Michael, der die Statistiken anführt, hatte 24 Snaps, in denen er auf dem Feld stand und hat davon 16 Carries bekommen, mit denen er 84 Yards erlaufen hat. Der zweite im Bunde, Bryce Brown, der bekam aus 22 Snaps 9 Carries für 43 Yards. Und Derek Coleman, der dritte, der hatte bei 7 Snaps 5 Carries für 10 Yards. Hinzu kamen dann noch 46 Yards Rushing von Russell Wilson bei 5 Carries, wo er den Ball behalten hat, und Fred Jackson, der eigentlich der Third Down Running Back ist bei den Seahawks, der war diesmal gar nicht als Läufer aktiv, der fing nur 2 Bälle. Ja, aber was sagt uns diese Verteilung denn jetzt? Wir sehen erstmal, dass Christian Michael mit etwas größerem Abstand die meisten Bälle bekommen hat und auch am meisten daraus machte. Dennoch war bei den Seahawks in der Offensive sehr viel Abwechslung drin, weil dann auch Bryce Brown ebenfalls fast 2-stellige Carries bekommen hat und Derek Coleman ebenso mehrfach als Halfback auf dem Feld stand. Die Herangehensweise der Trainer deutet also schon darauf hin, dass die Seahawks von Drive zu Drive ein bisschen unterschiedlich agieren und sich da nicht auf einen Running Back festlegen wollen. Und Pete Carroll hat auch erklärt, dass diese Herangehensweise für die kommende Woche so bleiben soll. Möglicherweise macht es dann die Vorbereitung des Gegners schwieriger. Wer weiß, vielleicht wird es für die Rams dadurch nicht gerade einfacher. Aber solange alle drei Halfbacks funktionieren und ihre Rolle im Team akzeptieren, als eben nicht als Vorreiter, ist es als positiv zu bewerten. Und das kann man dann auch so fortführen, ohne da eine eindeutige Nummer 1 zu wählen. Wir werden darüber auch später noch in unserem Thema der Woche ein bisschen ausführlicher sprechen. Vielleicht habt ihr da andere Meinung dazu und findet, dass einer dieser drei Halfbacks ganz klar die Nummer 1 sein sollte.
Und wenn ihr diese Meinung habt, denkt dran, könnt ihr uns auch gerne anrufen oder sonst irgendwie Kommentare hinterlassen. Zu Beginn des Rückblicks hattest du viele Statistiken zu den Top-Performern der Hawks angekündigt. Die bist du uns jetzt noch schuldig.
Genau. Kommen wir jetzt einfach noch zu ein paar wieder einmal großartigen Zahlen, die zeigen, auf welcher Erfolgswelle die Seahawks aktuell schwimmen. Wir kommen einfach nicht drum rum, auch diesmal wieder Russell Wilson in höchsten Tönen zu loben und ihm für ein paar Rekorde und Bestwerte zu gratulieren. Russell Wilson ist der erste Quarterback überhaupt, der in 5 Spielen in Serie ein Passer-Rating von 128,3 oder besser hatte. Da bleiben dann auch die Karrierebestwerte nicht aus. Zum Beispiel der in Yards pro Season, da ist er bei 3538 gerade und auf bestem Weg vielleicht die 4000 noch zu knacken, wenn er 2 starke Spiele hinlegt jetzt noch. Und dann auch Touchdown-Pässe pro Season, da ist er aktuell bei 29. Beides Karrierebestwerte für ihn. Außerdem gibt es nur 2 Quarterbacks, die jemals 3500 Yards, 68% Completions, 29 oder mehr Touchdown-Pässe und 7 oder weniger Interceptions in einer Saison hatten. Die beiden heißen Aaron Rodgers, das war 2011, und Brett Favre, das war 2009. Russell Wilson ist aktuell auf dem Weg, der Dritte zu werden, der diese Zahlen aufstellt. Ja, da gibt es sicher noch viel mehr tolle Statistiken zu Russell Wilson, die ich hier jetzt nicht alle auflisten kann. Das würde den Rahmen komplett sprengen wahrscheinlich. Aber ihr seht, man kann das Spiel ewig so weitertreiben. Die Amerikaner lieben ja ihre Statistiken. Deswegen liefern wir jetzt noch ein paar mehr, aber zu einem anderen Spieler. Und dieser heißt Doug Baldwin. Der stand nach 8 Spielen in der Saison 2015 hinter 86 Spielern in der Rangliste der meisten Touchdowns. Jetzt, nachdem 14 Spiele absolviert sind, für jede Mannschaft, führt er diese Liste mit 13 Touchdowns an. Ja, es gibt auch nur 2 Spieler neben Baldwin, die jemals 2 Touchdowns in 4 Spielen in Serie gefangen haben. Die heißen Calvin Johnson 2011 und Chris Carter 1995. Niemand hat es bisher geschafft, in 5 aufeinanderfolgenden Spielen jeweils 2 Touchdowns zu fangen mindestens. Also auf geht's, Dagi, die Rams warten auf dich. Die 2 weiteren Receiver, Tyler Lockett und Jermaine Curse, die bleiben hier natürlich auch nicht unerwähnt. Locketts Touchdown war ein Augenschmaus, wirklich, der war genial. Super Abstimmung mit Russell Wilson. Und Jermaine Curse, der hatte einen richtig tollen Catch in der ersten Halbzeit, glaube ich, war das. Hoch in der Luft, getackelt vom Gegner, den Ball festgehalten trotzdem. Die beiden Szenen gehen mir bei den beiden nicht mehr aus dem Kopf. Sowohl Lockett als auch Curse wären wahrscheinlich absolut im Mittelpunkt der Konversation bei den Seahawks, wenn da aktuell nicht Doug Baldwin jede Woche ein Feuerwerk abbrennen würde mit Russell Wilson zusammen. Aber wir können sicher auch zu ihnen wieder Statistiken herunterleiern, wenn wir nur nach ihnen suchen. Aber ich fokussiere mich jetzt lieber noch auf ein paar andere Dinge. Schauen wir mal in die Red Zone, da sind die Seahawks aktuell sensationell. 75% der Red Zone Drives wurden in Touchdowns verwandelt in den letzten 5 Spielen. Davor waren das nur 29% und damit der letzte Platz in der NFL. Insgesamt liegen sie jetzt, wenn man die beiden Werte zusammenrechnet, bei 55% und damit auf Platz 2 in der NFL. Was für eine großartige Wendung, muss man schon sagen. Schauen wir auf die Third Downs, die sind inzwischen die große Stärke der Seahawks, waren am Anfang der Saison auch wirklich schlechte Zahlen. Seattle gewann 9 Spiele in dieser Saison. Und in allen hatten sie prozentual mehr Third Downs als der Gegner verwandelt. So sind umgekehrt die 5 Spiele, die sie verloren haben, die Spiele, in denen sie eben nicht diese Differenz der Third Downs gewonnen haben. Also man sieht, wie wichtig Third Downs für den Erfolg im Spiel sind. Auch insgesamt ist diese Statistik eine ganz wichtige. Wenn man das Ganze mal auf die letzten 5 Wochen auslegt, dann haben die Seahawks von 64 Third Downs 41 verwandelt. Das sind 64,1%. Bestwert in der NFL, dahinter gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, noch was Erfreuliches. Die Strafen, sie wurden minimiert. Wir haben im Spiel gegen die Browns nur 5 Strafen kassiert für 30 Yards. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber so niedrig waren die in der Saison, glaube ich, noch nicht. Auch das ist wirklich toll. Wenn es läuft, kommen eben viele gute Dinge zusammen und da gehören eben auch die Strafen dazu dann. Alles in allem hält man sich mit solchen Leistungen in der Offense und Defense schöne Serien am Laufen. Die sind natürlich nur positiver Beieffekt, aber da gibt's 3, die ich herausheben will. Die Seahawks haben 25 Spiele, in denen sie 100 oder mehr Yards Rushing produziert haben. Die Seahawks haben außerdem 23 Spiele absolviert in Serie, ohne einen gegnerischen Rusher mit 100 oder mehr Yards zuzulassen. Und dann die aktuellste Serie oder die jüngste Serie ist eine von 6 Spielen mit 29 oder mehr Punkten für die Seahawks. Ja, und damit heißt es jetzt zum 4. Mal in Serie Playoffs, wir kommen. Total schön. Zum 5. Mal in 6 Jahren unter Pete Carroll erreichen die Seahawks damit die Postseason. Unbeschreibliche Erfolgsgeschichte für den Trainer auch. Diesmal müssen wir nach 2 Jahren mit First Round Bye wieder in der Wildcard-Runde ran. Das steht schon fest, weil die Cardinals sich gegen die Philadelphia Eagles im Sunday Night Football da keine Blöße gaben und jetzt auch nicht mehr einholbar sind. Übrigens, wusstet ihr, dass nur 2 Teams über die vergangenen 13 Spielzeiten öfters in den Playoffs waren als die Seahawks? Die Seahawks waren 10-mal in der Postseason dabei, die Patriots und die Colts jeweils 12-mal. Abschließend möchte ich noch einen kleinen Blick zurückwerfen in Woche 6. Damals wurde schon so schön gerechnet wie immer und gesagt, ja, dass seit 1990 nur 14 von 168 Teams mit einem Startrekord von 2 Siegen und 4 Niederlagen es noch in die Playoffs geschafft haben. Ja, in Woche 6 standen die Seahawks auch bei 2-4. Jetzt stehen sie bei 9-5 und sind sicher für die Playoffs qualifiziert. Deshalb machen wir jetzt bitte 15 Teams draus und sagen, so viel zu Wahrscheinlichkeitsrechnung. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt lieber auch mit etwas Handfesterem bei unserem
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Christian Michael, Russell Wilson, Bryce Brown, Derek Coleman und Tavares Jackson, wenn der auch nur durch Abknien, waren die Seahawks-Spieler am Sonntag mit Rushing Attempts. Dazu kommt dann noch Fred Jackson, der allerdings nur als Receiver genutzt wurde. Da stellt sich dann natürlich auch unsere
Thanks for asking, die Frage der Woche.
Die lautet:
Derek Coleman, Bryce Brown und Christian Michael haben alle im Spiel gegen die Cleveland Browns Carries als Halfbacks bekommen. Wer hat euch am meisten überzeugt? Wer sollte als Vertreter von Thomas Rawls und Marshawn Lynch nächste Woche den größten Anteil der Bälle erhalten? Wir beginnen, wie gewohnt, mit den Anrufen dazu.
Und da hat sich Daniel Appel dazu gemeldet.
Ja, hi, hier ist wieder der Appel aus Ludwigsburg. Die Frage dieser Woche, wer unserer Meinung nach die meisten Carries als Running Back erhalten sollte und rein von den Zahlen gesehen natürlich. Klare Antwort: von den insgesamt 182 Rushing Yards im ganzen Spiel hat allein Christian Michael 84 erlaufen. Also von dem her, rein von den Zahlen her gesehen natürlich er. Was ich aber auch noch finde, ist einfach seine Erfahrung. Er hat diese Saison die meisten Carries auch woanders erhalten, in Dallas zum Beispiel. Und von dem her würde ich ganz klar mit Christian Michael gehen. Und jetzt, sage ich mal, noch eine eher unangebrachte Antwort auf die Frage, mit wem man nächste Woche als Running Back starten sollte. Warum nicht Doug Baldwin? Ich meine, was der Junge zeigt die letzten Wochen, da würde er bestimmt auch den einen oder anderen ja Rushing Impact geben können. Nee, Spaß beiseite. Also von dem her gesehen, die Verteilung Passing Rushing Yards 141 zu 182 spricht für sich, dass die Wide Receiver nach wie vor super drauf sind, vor allem Doug Baldwin, aber Jermaine Kearse mit insgesamt 110 Yards gestern. Tyler Lockett wieder mit einem Touchdown. Also von dem her würde oder sollten die Seahawks gucken, dass sie in den nächsten Tagen und Wochen da wirklich das Passing Game weiter ausbauen und dazu hin mit Christian Michael, denke ich mal, einen ganz guten Mann haben. Und wer weiß, vielleicht kommt Beast Mode diese Saison doch noch zum Einsatz. Zu wünschen wäre es ja. Und von dem her gesehen, erstmal geil, dass wir es in die Playoffs geschafft haben. Und egal, wie die nächsten Wochen jetzt noch gestaltet werden, wer Rushing Leader oder Passing Leader ist, völlig egal. Das Wichtigste ist einfach gerade, dass das komplette Team funktioniert. Und von dem her gesehen, muss mit uns wieder gerechnet werden in den Playoffs. Und vielleicht, wer weiß, sogar zum 3. Mal im Super Bowl in Folge. Auch an dieser Stelle an alle Fans und Mitglieds der German Seahawkers, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich mit geilen und erfolgreichen Playoffs. Also in diesem Sinne, macht's gut und ciao.
Vielen Dank, Daniel. Aber auch auf Facebook erreichen uns ein paar Wortmeldungen zu unserer Frage der Woche. Hauptsächlich erstmal von Dennis. der geschrieben hat, meiner Meinung nach Christine Michael, ganz klar, er ist immer wieder gut durchgebrochen und Bryce Brown als Ersatz, also das sind seine Favoriten, was unsere Running Back-Situation angeht. Coleman ist halt ein Fullback, dadurch ist er keiner, der sich ständig reinschmeißen kann, aber für die kurzen Strecken immer eine gute Waffe. Der Meinung hat sich auch Nebosia angeschlossen und Lars findet, dass man nach einem Spiel noch kein wirkliches Urteil fällen kann. Dem schließe ich mich eigentlich auch an. Christine Michael hat sicherlich gut ausgesehen, aber das hat er früher auch schon ab und zu, nur um bald darauf dann auch zu enttäuschen. Warten wir es einfach mal ab. An der Stelle aber auch vielen Dank für eure Stimme auf Facebook, für eure Anrufe und wir machen jetzt weiter mit unserer kleinen Football-Kunde. Steffen hat uns gleich zwei Fragen zukommen lassen und uns darum gebeten, sie im Podcast zu beantworten. Das machen wir doch gerne. Beginnen wir mit der ersten und die lautete:
Ich habe mir im NFL-Shop das graue Trikot der Seahawks bestellt. Aber ich kann mich nicht erinnern, sie damit mal gesehen zu haben. Wann tragen sie denn das graue Trikot?
In den Shownotes werde ich einen Artikel verlinken, der die Geschichte des Seahawks-Uniforms etwas erzählt. Aber jetzt grob dazu. 2002 folgte die erste große Überholung des Looks in der Franchise-Geschichte. Teamfarben und Logo wurden verändert, so in der Art grob, wie wir sie heute kennen. 2002 war auch das Jahr, als die NFL als letzte der großen US-Sportligen die sogenannte Third Jersey Rule einführte. Die Regel besagte, dass die NFL-Teams neben ihren regulären Heim- und Auswärtstrikots auch einmal pro Saison ein drittes Trikot tragen dürfen. Das wurde dann sehr schnell in zweimal pro Saison abgeändert, was übrigens auch nur für Trikots gilt. Hosen dürfen die Jungs so oft wechseln, wie sie wollen. In den Playoffs gilt die Beschränkung auf zweimal auch nicht. Da dürfen die bis auf den Super Bowl ständig alternative Trikots tragen. Viele Teams nutzen die Third Jersey Rule dafür, um sogenannte Throwback-Jerseys zu tragen. Also Outfits, die an alte Zeiten erinnern, wie zum Beispiel die Steelers in ihren hässlichen Trikots, die an Biene Maya oder die Daltons erinnern oder die Packers mit ihrer gelben Billardkugel auf der Brust. Die Seahawks haben es jetzt allerdings keine Trikots angehabt, die an die Zeit vor 2002 und damit an das alte Logo erinnerten. Stattdessen haben sie in Week 3 der Season 2009 erstmals ein neongrünes Trikot getragen, was offiziell auch als Third Jersey bis 2011 geführt wurde. Allerdings war es so protesthässlich und unbeliebt, dass es nur eben bei der Premiere 2009 getragen wurde und danach nie mehr. 2012 gab es dann ein Redesign der Uniforms der Seahawks und damit einhergehend wurde auch das Wolf Grey Jersey eingeführt, das seitdem bis zu zweimal pro Saison getragen wird. Zum ersten Mal in Week 15 2012 beim 50-17 Sieg über die Buffalo Bills. Bis jetzt hatten die Seahawks, wenn ich richtig recherchiert habe, 6 Spiele in den grauen Trikots und keins davon verloren. Das letzte Spiel in Grau war der Auswärtssieg dieser Saison in San Francisco. Und diese Third Jersey Rule hat übrigens nichts mit dieser furchtbaren Color Rush Erfindung der NFL zu tun, die es seit dieser Saison gibt. Auch noch eine Besonderheit ist, dass es eine neue Regel in der NFL gibt, es sind keine alternativen Helme erlaubt. Also die Farbe des Helms muss immer die des regulären Helms sein. Man kann zwar andere Aufkleber drauf machen, also zum Beispiel ein altes Logo, aber die Hintergrundfarbe selbst muss identisch sein mit den regulären Helmen.
Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Seahawks vermutlich nie in den Retro-Throwback-Uniforms sehen werden. Da habe ich vor ein paar Wochen mit John Boyle von den Seahawks drüber geschrieben. Der Reporter der Seahawks hat wöchentlich so eine Q&A-Rubrik, also Questions and Answers, in der er Fragen von kurios bis ernst gemeint von irgendwelchen Fans beantwortet. Und da habe ich auch mal eine Frage gestellt und wollte nämlich wissen, wann die Seahawks denn mal so eine Throwback-Uniform tragen. In seiner Antwort hat er mir dann erklärt, dass das wohl nicht so schnell passieren wird, da die aktuellen Helme eben nicht zu diesen alten Uniforms passen würden. Deswegen kommt die Kombination so eben nicht in Frage. Da sind sie also sehr stilbewusst. Ich finde es persönlich sehr schade, denn ich mag das ganz alte Seahawks-Logo und die Farben da drin wirklich sehr. Jetzt aber weiter zur zweiten Frage von Steffen. Die lautete: Rechts und links von der Spielfeldmitte sind ja die Markierungen im 1-Yard-Abstand. Wieso sind die nicht in der Mitte des Spielfeldes, sondern rechts und links daneben? Und wie wird entschieden, ob auf der rechten oder linken Seite gestartet wird?
Also diese Markierungen nennt man auch Hashmarks. Und wenn der Ball nach einem Spielzug außerhalb der Hashmarks liegt, also rechts oder links davon, wird er vom Umpire, also vom Schiedsrichter, für den nächsten Spielzug auf die Hashmark platziert. So bietet sich für die Offense immer genügend Platz, um einen Spielzug auf beide Seiten ausführen zu können, also nach rechts hin oder nach links hin. Kommt der Ball nach einem Spielzug zwischen den Hashmarks zu liegen, dann startet der nächste Spielzug von dieser Stelle aus. Die Hashmarks selbst werden im Abstand von 25 Metern zur Seitenlinie gezeichnet und sind 18 Fuß und 6 Inches auseinander, so wie auch die Goalposts stehen, also wie die Pfosten von den Toren da quasi stehen. Eingeführt wurde das Ganze im ersten Playoff-Spiel der NFL 1932. Davor begann man alle Spielzüge an dem Ort, an dem der Ball beim vorherigen Spielzug liegen blieb, inklusive den Extra Points. Das konnte also dann sein, dass ein Spielzug ganz nah an der Seitenauslinie gestartet wurde. Und das erklärt natürlich auch, warum man das später ein bisschen weiter nach links gerückt hat, weil das würde ja sehr, sehr schwer funktionieren. Da müssten sich die Mannschaften ganz anders aufstellen. Einen genauen Grund, warum es nicht einfach nur eine Linie in der Mitte gibt, kann ich aber auch nicht liefern. Ich vermute mal einfach, dass man hier nicht jeden Spielzug genau in der Mitte beginnen wollte, sondern etwas Spielraum haben wollte, ohne allerdings zu weit nach außen zu gehen wie in den Frühzeiten.
No Repeat Friday. Die Vorschau.
Die Seahawks befinden sich auf Wolke 9. Letzte Woche konnte bereits vor einer Weile auch von mir noch für unwahrscheinlich gehaltene Playoff-Quali realisiert werden. Und zum Ende der Regular Season folgt nun gegen Rams und Cardinals noch die Kür. Für die Rams scheint sich die Saison aber nicht so gut auszugehen, sondern eher zu enden wie in den letzten Jahren mit einem 500er-Rekord oder eher noch schlechter. Dennoch wollen die Rams scheinbar, dass Jeff Fisher auch nächstes Jahr wieder das Team coacht, warum auch immer. Doch auch wenn die Vorzeichen vor dem Rückspiel gegen die Rams ganz anders aussehen als am ersten Spieltag, so sollte man dennoch vorsichtig sein. Im Unterschied zu unserem Auftaktspiel wird sich die Seahawks-Defense nun auch auf Todd Gurley einstellen müssen. Der war zu Beginn der Saison noch verletzt, aber jetzt hat der Rookie die 1000-Yard-Marke bereits geknackt. Und das, obwohl er erst in Week 4 erst so richtig in die Saison starten konnte. Und auch wenn er im letzten Spiel gegen die Bucks etwas enttäuscht hat, ist der Junge immer eine potenzielle Gefahr und sein Spiel ist schon weiterentwickelt als bei den meisten anderen Rookies. Dennoch war es schon beeindruckend, was die Rams gegen die Bucks so offensiv leisten konnten, selbst mit einem schwachen Gurley. Weil bis jetzt war es meistens so, dass die Rams chancenlos waren, wenn gegnerische Defenses sehr aufmerksam dem Rams Running Back gegenüber waren.
Was hat sich denn in St. Louis sonst noch so geändert seit unserem letzten Aufeinandertreffen?
Nick Foles, der Quarterback der Rams, wird gegen uns nicht spielen. Er hat seinen Starting-Job an Case Keenum, den ehemaligen Texans-Quarterback, verloren. Und dieser Case Keenum hatte letzte Woche gegen die Bucks sein vermutlich stärkstes Spiel in letzter Zeit, wenn nicht gar überhaupt, mit einer Completion-Rate von über 82%, 234 Yards Passing und 2 Touchdowns. Außerdem sollten die Seahawks ein Auge auf Taven Austin werfen. Der Receiver, der die letzte Saison eher enttäuscht hatte, hat sich abgesehen von seiner Gefährlichkeit im Return-Game diese Saison auch als Dual-Threat etabliert. Das heißt, er kommt auf 390 Yards Rushing bei 43 Attempts und 427 Yards Receiving. Also er wird ganz variabel eingesetzt. Und seine Quarterbacks hatten ihn bis jetzt 71 Mal als Ziel für ihre Pässe auserkoren. Damit führt er die Rams an, auch wenn Kenny Britt auf 130 mehr Yards Receiving kommt. Austin und Gurley haben auf jeden Fall gemeinsam mit einem gelegentlich glänzenden Kenny Britt und Tight End Jared Cook dafür gesorgt, dass die Rams nicht mehr allein nur durch ihre Defense und Special Teams überleben, sondern auch offensiv überraschen können. Das hat man natürlich ganz deutlich letzte Woche gesehen. Dennoch ist das Receiving Core der Rams jetzt nicht überragend.
Okay, die Defense, die ist vermutlich stark wie eh und je, oder?
Ja, da hat sich eigentlich nicht viel geändert zu unserem Spiel in der ersten Woche. Robert Quinn ist mittlerweile auf der Injured Reserve Liste. Alec Ogletree kommt von dieser eventuell erst zum letzten Saisonspiel runter. Also er wird auf jeden Fall nicht gegen uns spielen. Dennoch sind die Rams defensiv gut besetzt. Vor allem Defensive Tackle Aaron Donald, wenn ich jetzt einen rauspicken müsste, hat eine ganz starke Saison und man wird ihn bei der Wahl zum Defensive Player of the Year auf jeden Fall berücksichtigen müssen.
Wie sieht deine Prognose, dein Fazit für dieses Spiel aus?
Wir sollten versuchen, das Run-Games der Rams möglichst zu bremsen, also Todd Gurley. Die Bucks haben das auch geschafft und dennoch deutlich verloren. Allerdings ist unsere Defense deutlich besser als die der Bucks. Und ich traue Keenum und seinen Receiver nicht zu, ein zweites Spiel in Folge in der Art abliefern zu können. Dennoch wird unsere Defense natürlich sehr aufmerksam sein müssen, denn die Offense der Rams ist vielleicht nicht überragend, aber sehr variabel und kann auf verschiedenen Wegen mit verschiedenen Leuten gefährlich werden. Unsere O-Line muss auf jeden Fall Russell Wilson besser schützen als im ersten Spiel, als Wilson gleich 6-mal gesackt wurde. Also immer schön Aaron Donald und Co. im Auge behalten. Und zuletzt müssen auch unsere Special Teams wie gewöhnlich gegen die Rams extra aufmerksam sein. Auch hier droht immer Gefahr. Und Duelle gegen die Rams sind einfach selten schön und es ist nie ein Spaziergang. Es wird also vermutlich schwerer werden für unsere Jungs als in den letzten Wochen. Dennoch ist ein Sieg, dazu noch zu Hause, keine Unmöglichkeit und ich plane eigentlich fest damit. Ach, und wer übrigens glaubt, dass die Seahawks mit angezogener Handbremse spielen werden, da die Playoff-Quali gesichert wurde, der kennt Pete Carroll schlecht, denn der meinte dazu, als er gefragt wurde, no, we gotta go, we gotta keep balling, that's not our style, und we're not going to step off the gas. Also, ja, die Jungs werden sich wohl ordentlich reinhängen. Außerdem können wir, ich möchte nicht auf alle Details eingehen, aber wir haben im Moment den gleichen Rekord wie die Vikings, haben allerdings das direkte Duell gewonnen. Das heißt, wenn wir jetzt gegen die Rams gewinnen und die Vikings ihr Spiel gegen die Giants, glaube ich, verlieren sollten, dann haben wir sogar den besseren Wildcard, also die erste Wildcard, schon sicher an diesem Wochenende. Das wäre ja auch ein kleiner Erfolg für uns.
Fanclub News.
Das Protokoll der zweiten Mitgliederversammlung haben wir euch natürlich nur den Mitgliedern in der vergangenen Woche per E-Mail zukommen lassen. Wir hoffen, ihr habt brav gelesen, was wir so gemacht haben bei unserem Treffen. Und ihr wisst jetzt, dass die nächsten wichtigen Schritte die Auslagerung der Kommunikation in unser Forum sowie die Eintragung ins Vereinsregister sind.
Moment. Wir haben ein Forum?
In der Tat, das haben wir. Und falls ihr das noch nicht gewusst habt, dann findet ihr dieses Forum auf unserer Website, wenn ihr im Reiter Fanclub ganz nach unten geht und auf Forum klickt. Weiter geht's jetzt mit Fanclub-Aktivitäten im Internet.
Fantasy Football 2015 bei NFL.com. Der zweite GSH Fantasy Football Super Bowl steht an. In den Finals der einzelnen Ligen treffen aufeinander Daniel und Max in der Green League, yeah. Stefan und Martin in der Blue League und Tobias und Henrik in der Grey League. Nach diesen Endspielen werden dann die erzielten Punkte im letzten Spiel der einzelnen Spieler verglichen und derjenige mit den meisten Punkten ist Sieger des zweiten GSH Fantasy Super Bowl. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend für einige Leute.
Auch für mich.
Ja.
Wenn ich schon beim Tippspiel nicht erfolgreich bin, dann darf ich ja wenigstens meinen Fantasy-Football-Erfolg ein bisschen feiern.
Ja, ja. Und ich trauere meiner erfolgreichen Zeit aus der letzten Saison hinterher. Naja, kann nicht jedes Jahr klappen. Immerhin hat es mit den Playoffs gereicht. Aber wo du gerade das Tippspiel ansprichst, wo du nicht so gut bist.
Ah, danke.
Da war diese Woche ganz besonders gut Patrick. Der hat nämlich mit 14 von 16 möglichen Punkten gewonnen. Er musste sich allerdings erst in einem Tiebreaker gegen Jörn durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Eine kleine Anerkennung macht sich bald auf den Weg zu dir.
Wer ist denn dieser Jon, der da auch 14 von 16 Punkten hatte?
Ich weiß es nicht. Aber ich habe gehört, im Fantasy Football ist er dafür nicht so gut dieses Jahr.
Ja, das ist ja eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wir hatten letzte Woche einen Aufruf gestartet. Wir haben nach ein paar freiwilligen Redakteuren für unsere GSH-Redaktion gesucht. Und da gab es einige Reaktionen drauf. Eine Meldung kam von Mr. Zuverlässig, Daniel Appel, der gerne ein bisschen was schreiben würde für die German Seahawkers. Das hat er inzwischen auch bereits getan. Er hat die Geschichte unseres Lieblingsteams ausführlich zusammengefasst und das werden wir über den Jahreswechsel auf unserer Website schön einpflegen, damit wir die Historie der Seattle Seahawks auch so ein bisschen auf unserer Website präsentieren können. Schön, dass wir die Lücke mit Hilfe von Daniel füllen konnten. Vielen Dank.
2-Minute-Warning. Was wir noch sagen wollten.
Ja, es ist schon wieder soweit, das 2-Minute-Warning. Hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Das Spiel der Seattle Seahawks in Week 16 findet statt am Sonntag, den 20.12.2015 um 22.25 Uhr zu Hause gegen die St. Louis Rams. Und es gibt es in Deutschland zum dritten Mal in Serie lediglich mit dem kostenpflichtigen NFL Game Pass zu sehen. Also erneut kein Free TV für die Seahawks. Aber das sollte sich dann zum Kracher gegen die Arizona Cardinals in Week 17 am Wochenende darauf nochmals ändern, hoffentlich. Apropos Cardinals, die stehen vor einem attraktiven Duell am Sonntag, oder Jan?
Oh ja, die Cardinals spielen am Sonntag zeitgleich mit uns gegen die Green Bay Packers, also ein NFC-Spitzenduell steht da an. Und auch diese Woche gibt es übrigens wieder am Samstag ein Spiel, und zwar spielen da die Eagles gegen das Footballteam aus Washington, falls sich das irgendjemand antun will. Naja, immerhin könnten die Seahawks ja in der Wildcard-Round erneut, wie schon 2012, auf Washington treffen. Vielleicht will sich da schon mal jemand den Gegner anschauen. Ich persönlich werde mir lieber anschauen, was Huskers und Bruins so im Foster Farms Bowl anstellen, der im Stadion der 49ers stattfinden wird. Ansonsten könnte das Monday Night Football Game zwischen den Bengals und den Broncos noch ganz unterhaltsam werden, wenn da nämlich dann zwei Top-Teams der AFC aufeinandertreffen. Also es sind nochmal in den letzten beiden Wochen spannende Partien, die da anstehen vor den Playoffs.
Ja, und mit diesen Empfehlungen verabschieden wir uns in die Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch ein paar schöne Stunden im Kreise der Familie und hoffen, dass etwas Grün-Blaues für euch unter dem Tannenbaum liegen wird. Und denkt dran, Weihnachten ist auch immer eine gute Zeit, um dankbar zu sein. Dankbar für die vielen schönen Stunden, Tage, Monate und Jahre, die wir mit den Seattle Seahawks hatten und die größtenteils kaum erfolgreicher hätten sein können. Da sind wir wirklich, wirklich verwöhnt. Und deshalb wünschen wir euch auch am Sonntag wieder viel Spaß mit unser aller Lieblingsteam und verabschieden uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Schöne Feiertage auch von mir und Go Hawks!
Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks!